Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom CarbLife Podcast. Mein Name ist Benjamin Fersemann und auch heute wieder an meiner Seite André Börner. Moin André.
Moin Benny und moin liebe Zuhörer.
Die sogenannte Krankheitsvertretung für Herrn Beek, der erst ja nicht konnte, weil er angeln war, jetzt ist er krank. So langsam wirst du hier mal neuer Gesprächspartner.
Ja, ich habe auch so das Gefühl. Aber ist okay. Macht ja auch mal Spaß, hier ins Mikrofon reinzulabern, mit dir ein bisschen zu labern. Generell übers Angeln reden wir ja beide sehr gerne drüber.
Sehr gerne und sehr viel, ja.
Ist das in Ordnung, genau.
Wir haben uns heute mal so gedacht, eine Folge aufzunehmen übers Kanalangeln. Du bist leidenschaftlicher Kanalangler. Mir liegt der Kanal völlig fern und fremd. Ich habe, glaube ich, wenn ich mich so zurückerinnere, ich glaube, ein einziges Mal ein oder zwei Nächte am Kanal geangelt. Und das in Frankreich. Aber ansonsten kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwo mal am Kanal geangelt habe. Also für mich ist das komplettes Neuland. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, deswegen umso schöner, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der sich damit umso besser auskennt. Und von daher würde ich sagen, ziehen wir hier heute mal eine schöne Kanalfolge durch, oder?
Ja, gerne. Woran liegt das, dass du nicht am Kanal unterwegs bist, weil du keinen vor der Tür hast oder generell, weil dir die Angelei nicht gefällt am Kanal?
Vielleicht würde sie mir schon gefallen, wenn ich irgendwie einen Bezug dazu hätte. Also in unmittelbarer Nähe habe ich hier nichts, was Kanal betrifft. Okay. Es gibt so den Elbe-Seitenkanal, aber das ist halt ja auch so ein monotones Teil. Da war ich früher halt mal so zum Raubfischangeln. Zum Karpfenangeln hat es mich da nie irgendwie hingezogen. Und ansonsten wäre jetzt, glaube ich, noch der Elbe-Lübeck-Kanal in Schleswig-Holstein. Ist aber auch, glaube ich, eine Stunde Fahrt mindestens von hier. Und von daher ist das alles so, ja, nicht in meinem Einzugsgebiet und hat mich irgendwie auch nie wirklich gereizt.
Ja, okay. Denn bei mir ist das ja ein bisschen besser gelegen alles. Ich wohne direkt am Kanal. Von daher bietet sich das natürlich da an. Und ich habe hier noch so ein bisschen in mein Herz geschlossen, würde ich schon fast sagen. Also es macht mir echt durchaus Spaß, gerade in den Sommermonaten. Jetzt momentan fische ich das erste Mal auch Richtung Herbst-Winter am Kanal und da bin ich mal gespannt.
Aber woher kommt das? Woher kommt dein Bezug zum Kanal? Hattest du den immer schon vor deiner Haustür und hast irgendwann mal gesagt, ey, das ist also ein nahegelegenes Wasser, ich angel hier einfach mal? Weil, früher hat man ja eigentlich überall geangelt, wo Wasser war, oder wie kam das zustande?
Ja, genau. Nein, also damals habe ich, ich komme ja aus dem Hannover-Raum, beziehungsweise Neustadt am Rübenberg, das werden die wenigsten kennen. Da war halt, oder da gibt es nur einen Fluss, das ist die Leine. Und ein Kanal, der war dann da auch, keine Ahnung, 25 Kilometer, 30 Kilometer entfernt. Und so als Jungspund hat man ja auch noch nicht so diese Kilometer auf sich genommen. Von daher bestand auch gar nicht die Möglichkeit, großartig am Kanal zu angeln. Und dann bin ich ja Richtung Braunschweig gezogen und genau, da geht der Mittellandkanal durch. Und gereizt hat mich das eigentlich schon immer. Ja, und dann habe ich das mal in Angriff genommen. Vor circa, 7, 8 Jahren hat das dann angefangen.
So richtig, richtig Bock gekriegt hast auf Kanal.
Ja, man darf nicht vergessen, der Mittellandkanal ist auch, ich glaube, tatsächlich der längste Kanal in Deutschland. Und teilweise von Schleuse zu Schleuse, also bei uns, die geht eine Schleuse in Wolfsburg, dann kommt die nächste, zumindest in meinem Gebiet, in Hannover. Und das sind über 100 Kilometer Kanallänge.
Krass. Plus
Häfen, Stichkanäle, also das ist halt richtig Wasser unterwegs. Und das finde ich halt sehr, sehr interessant, weil ja theoretisch ja noch alles passieren kann. Das wird auch nie langweilig. Man kann ja auch immer wieder andere Fische fangen. Klar gibt es ja die einen oder anderen Fische, die da durchaus standorttreu sind, aber das macht für mich so ein bisschen den Reiz auch aus, weil, wie gesagt, da alles passieren kann.
Ein Kanal ist ja, oder ja, so Kanalsysteme sind ja schon künstlich angelegt worden. Also sind ja nicht so, dass die einfach da waren, sondern die Sachen sind angelegt worden, um halt ja durch Schifffahrtsverkehr Wege zu verkürzen, um.
Genau. Das ist eine künstliche Wasserstraße.
Genau, gewisse Güter zu verschiffen. Kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Jeder weiß, glaube ich, wie ein Kanal aussieht. Man hat eine Spundwand, man hat man Steinpackung am Ufer. Also irgendwas ist immer oder es ist betoniert. Was ist jetzt der Unterschied, weil du gerade schon sagtest, Stichkanal. Was ist denn der Unterschied von dem normalen Kanal zu einem Stichkanal? Wie muss ich mir einen Stichkanal vorstellen?
Ein Stichkanal ist einfach eine Abzweigung vom Kanal. Und meistens führt ein Stichkanal zum Industriegebiet, würde ich jetzt mal sagen. Beziehungsweise dahin, wo große Firmen ansässig sind, Stahlwerke, wo die Schiffe dann wirklich direkt bis vor die Firma fahren und da dann auch beladen werden, entladen werden.
Okay,
das
also
sind
der
die sogenannten Stichkanäle.
Der ist am anderen Ende dann geschlossen. Der geht vom eigentlichen Kanal ab und endet irgendwo.
Der endet dann irgendwo, genau.
Okay.
Ja, da geht es dann nicht weiter. Meistens ist aber da oder fast immer, soweit ich weiß, ist oder zum Schleuse, Quatsch, zur Schleuse sage ich schon, zum Stichkanal gibt es dann immer nochmal eine Schleuse. Um also in den Stichkanal zu gelangen.
Ah, okay, also das wird nochmal separat geschleust.
Genau, deswegen ist ein Stichkanal auch immer sehr, sehr interessant, weil der nochmal für sich separat ist und deutlich kleiner.
Bietet der vielleicht so ein bisschen einen Rückzugsort für Fische, weil er nicht ganz so befahren ist wie die eigentliche Wasserstraße?
Nein, weil dort ja eine Schleuse ist und die Fische zum Beispiel aus dem Hauptkanal da gar nicht reinkommen.
Also sie können nur durchschwimmen, wenn ein Boot durchgelangt.
Ja. Ob das so wirklich passiert, weiß ich nicht. Habe ich noch nie selber mitbekommen, erfahren. Also ich habe schon gehört tatsächlich, dass Fische in anderen Schleusenabschnitten gefangen worden sind. Ist theoretisch bestimmt möglich. Aber ich sag mal so, ich glaube nicht, dass das die Regel ist. Normalerweise hast du so deinen Bestand im Stichkanal und deinen Bestand im Hauptkanal. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, der Hauptkanal ist dann teilweise über 100 Kilometer lang von Schleuse zu Schleuse. Und der Stichkanal, ja, sind wenige Kilometer.
Entschuldigung. Also vom Fluss kennt man es ja her, dass Fische auch Schleusenabschnitte passieren. Also
durchaus, also das ist bestimmt möglich, klar. Aber es ist jetzt nicht so, glaube ich, dass sie sagen oder dass sie sich denken, ich lasse mich jetzt schleusen, um da irgendwie abzuschillen. Also das können sie ja auch im Hauptkanal, weil im Hauptkanal gibt es ja auch Häfen und andere Rückzugmöglichkeiten, Wendehammer, Verbreitung,
okay, ja.
Auch Industriehäfen. Also da haben sie halt auch Yachthäfen, da haben sie genug Rückzugmöglichkeiten, um da dann vielleicht zu überwintern.
Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Was findest du interessanter? Also machst du sowohl als auch oder sagst du, keine Ahnung, aus Erfahrung heraus, gefällt mir das eine besser oder das andere eher weniger gut?
Also ich finde zum Beispiel im Sommer, in den Sommermonaten, bin ich ja sehr, sehr gerne am Kanal und da bin ich eigentlich nur auf Strecke. Also Strecke heißt für mich dann direkt der Mittellandkanal.
Mhm.
Und jetzt im Herbst, Winter bevorzuge ich dann doch den Stichkanal. Zum ganz einfachen Grund, man hat halt viel weniger Wasserfläche. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass am Hauptkanal meistens so Mitte, Ende September gehen die Bisse deutlich zurück. Vielleicht kann man sie in den Yachthäfen antreffen, die Fische. Aber es ist gar nicht so einfach, dort dann zu fischen. Teilweise ist es verboten. Man muss dann auch einen gewissen Abstand davon halten. Und wie gesagt, an den Stichkanälen ist es dann doch schon, würde ich sagen, gerade zu der kälteren Jahreszeit einfacher. Wie gesagt, zur kalten Jahreszeit habe ich jetzt auch nicht so die Mega-Erfahrung. Da sammle ich die jetzt gerade, da fange ich jetzt mit an. Ich weiß aber halt von vielen begnadeten Kanalanglern, dass wirklich auf Strecke spätestens Mitte Oktober der Ofen aus ist.
Also ich kenne das jetzt nicht vom Kanal, aber vielleicht so ein bisschen vergleichbar. So ein Altarm von der Elbe. Und der ist auch geschleust, das heißt, der hat nur minimalste Tide. Das spielt sich, weiß nicht, so 30 Zentimeter Tide spielt sich da ab. Und da habe ich im Herbst komischerweise, ich weiß nicht warum, weil es sich eigentlich eher verhält wie ein See. Klar, da ist Bootsverkehr drauf, aber das Wasser geht nicht auf und ab. Und es ist auch nicht wirklich Strömung drauf. Also die Plätze, die ab August gut liefen oder die ich mir fertig gemacht habe, liefen immer bis Anfang November. Und sobald die ersten Frostnächte reinkamen, waren die Plätze irgendwie tot. Also bis so Ende Oktober, Anfang November und dann war Feierabend. So ganz schlagartig, als würden die Fische irgendwie das Revier verlassen und woanders hingehen. Ich weiß nicht, ob sie sich dann auch, keine Ahnung, wie so Winterreviere in Häfen zurückverziehen oder so. Aber ich sag mal, ich habe auch im offenen Wasser geangelt und da waren die Fische dann einfach weg. Also da hat es gar keinen Sinn gemacht, irgendwie weiter zu fischen für noch so vereinzelte Bisse.
Ja, ich denke, dass sie dann wirklich in so Verbindungsgewässer einfach schwimmen. Die Fische, wo es dann so ein bisschen ruhiger ist und sich da oder dort zurückziehen. Und deswegen macht es dann Sinn, an so einen Stichkanal auszuweisen oder an irgendwelchen Häfen. Wie gesagt, bei uns ist es fast überall verboten, an Industriehäfen zu angeln, an Yachthäfen zu angeln. Und da besteht gar nicht die Möglichkeit. Man könnte theoretisch an manchen Stellen von der anderen Seite reinwerfen, was aber auch wirklich tricky ist. Man hat halt so einen krassen Schiffsverkehr. Ich weiß nicht, ob sich das dann wirklich lohnt.
Erkennt man so ein bisschen, ne? Stahl und Beton von Mark Dörner. So, da, ja. diese frühes Angelei, die sie da betrieben haben, von drüben immer in diesen Yachthafen reingeworfen oder mit dem Futterboot reingefahren. Dieser ständige Schiffsverkehr. Ich glaube, Mark hat auch schon des Öfteren drüber gevloggt. Ich weiß gar nicht, in Nürnberg, glaube ich, irgendwo am Kanal, über das Herbstangeln, was er dann auch ein paar Wochen durchgezogen hat. Ich glaube, in Nürnberg, der Kanal ist auch sehr gut. Sieht man auf Social Media immer viele gute Fische auch. Ich denke, das ist auch sehr regionsbedingt, ne? Regions ist jetzt auch ein falsches Wort. Regionbedingt, würde ich sagen, ne? Also nicht jeder Kanal ist irgendwie gleich gut oder beherbergt ähnlich gute Fische wie der andere, ne?
Das stimmt. Also zum Beispiel der Dortmund-Ems-Kanal, habe ich auch einen Freund, der da häufig angelt, hat aber das Gleiche berichtet. Ich glaube, in Nürnberg, der Kanal, haben die halt auch ihre Reviere für den Herbst. Die sind ja auch mit mehreren Schleusen, ist der Kanal dort unterteilt. Und ich glaube, die haben da auch teilweise sehr, sehr kurze Schleusenabschnitte von wenigen Kilometern. Und dann ist es natürlich wieder einfacher. Hast du dann zum Beispiel einen kurzen Schleusenabschnitt, sagen wir mal von 5, 6 Kilometer, und hast in diesem Schleusenabschnitt, haben wir jetzt zum Beispiel auch einen Stichkanal, und hast bei diesen 6 Kilometern, ne, nehme ich jetzt mal ein Beispiel bei uns, einen Stichkanal, der zum Beispiel zweimal geschleust, und da gibt es ein Stück, da gibt es dann auch keine Rückzugsmöglichkeiten, wie in Hafen, sondern da ist einfach nur Strecke. So, da können sie sich ja gar nicht zurückziehen. Und da kannst du natürlich dann, wo sollen die Fische denn hin, dann kannst du da auch ganz gut im Herbst oder im Winter dann noch deine Fische fangen. Klar, dann gibt es ja den Schleusenbereich, der ist ja in der Regel auch immer etwas breiter und da halten sie sich dann auch ganz gerne auf. Aber so wirklich können sie sich dann nicht zurückziehen, wie zum Beispiel bei uns auf Strecke, die über 100 Kilometer lang ist. Da ist ja so viel, das ist wirklich ein Lotteriespiel, die Fische da zu finden. Und wie gesagt, es ist halt fast überall verboten, dann an diesen Häfen, Yachthäfen zu angeln.
Ja, da haben die keinen Bock drauf, das wollen die nicht, ne?
Genau, da kannst du wirklich nur auf Strecke angeln oder halt von der anderen Seite reinwerfen. Man darf aber nicht vergessen, der Mittelkanal ist nicht nur der größte Kanal, sondern auch meines Wissens nach der meistbefahrene Kanal. Da ist halt richtig Trubel. Also da legst du eine Route rüber, dann kannst du 5 Minuten später wieder einkurbeln. Klar, du kannst es versuchen mit Absenkern, aber das ist halt... Die Schiffe werden auch immer größer, immer schwerer. Deswegen werden die Kanäle ja auch teilweise verbreitet, tiefer gemacht. Nee, tiefer gemacht glaube ich nicht, aber verbreitet, damit die da ihr Platz finden, da vernünftig durchzufahren. Und das macht, glaube ich, keinen Spaß. Also da hätte ich persönlich keine Lust drauf, da alle 5 Minuten die Route da wieder reinzuholen, weil da schon wieder ein Schiff kommt. Und wenn du dann auch noch einen Lauf hast, ja, dann viel Spaß.
Nicht wundern, Alter, der Kollege hat bei dir schon wieder den Mörser angesetzt draußen, ne?
Naja, genau. Wie ist immer irgendwas, oder? Wenn wir recorden.
Ja, ist immer Action.
Einmal holen sie den Müll ab. Jetzt haben sie eben gerade die Straße hier aufgemacht. Ich habe ein neues Kabel verlegen oder Internet verlegen. Ja.
Ich glaube, die Schiffe haben auch nicht mehr viel Wasser unterm Bug, ne? Zum Grund. Da ist, nicht mehr viel und da haut's alles weg. Da verzieht sie, glaube ich, die kompletten Montagen. Da brauchst du nicht liegen lassen. Zum einen können es verheddern. Der Haken könnte, glaube ich, irgendwo über den Grund ballern an irgendeinen Stein oder so. Dann ist der stumpf. Es könnte irgendwo festhängen, dass du dann im Zweifel nur noch die Montage abreißen kannst. Also ich glaube, es macht wenig Sinn, liegen zu lassen, oder?
Definitiv, ja. Also ich fische ja dann meistens im Hauptkanal bis in die Fahrrinne rein. Nachts manchmal auch dann ein bisschen weiter drüben, weil am Kanal ist es so, zumindest am Mittellandkanal, dass die Schleusen ab 22 Uhr dicht machen. Es wird nicht mal geschleust. Kann natürlich trotzdem sein, dadurch, dass er 100 Kilometer lang ist, dass er sich um kurz vor 10 in der Schleuse in Hannover noch schleusen lassen hat und dann irgendwie in Braunschweig eine Stunde später dann vorbeischippert, ne? Oder 2 Stunden später, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die brauchen. Und du legst dich hin und denkst, du bist safe und dann auf einmal, wenn du Glück hast, wirst du wach durch das Geräusch. Wenn du Pech hast, nimmt er dir die Schnur mit und du wirst halt durch einen heftigen Foilrun geweckt, wo dann einfach mal so ein Schiff dran hängt, ne? Und das ist halt wirklich nicht witzig, weil der nimmt dir richtig Meter von der Rolle.
Oh, schön.
Da gibt's ja richtig krasse Sachen, die ich gehört habe, mit ganzer Rodport mit reingezogen und Routen weg und so. Also,
ja, das glaube ich, ne?
Muss man echt aufpassen.
Ja. Das glaube ich, wenn das da nur so halbherzig steht. Also wie gesagt, ja. Ich kenne es nur so aus Videos und so, dass da auch immer richtig Trouble war, dass du, keine Ahnung, jede halbe Stunde die Route reindrehen kannst, weil da halt ein Schiff tagsüber durchkommt und da richtig Verkehr ist.
Ja, und im Normalfall, wenn man auf Strecke fischt bei uns und du wirklich nur bis in die Fahrrinne angelst, dann kannst du absenken und dann ist es auch möglich, dass da mal ein Schiff drüber fährt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich da wirklich rüberfischen würde, das wäre sehr, sehr kriminell dann. Das würde ich nicht machen. Vor allem, wenn du absenkst, hast du den Nachteil auch. Also ich bin von diesem Absenken immer mehr weggekommen.
Weil der Absenker halt auch irgendwo hängen bleiben kann, ne?
Genau, der Absenker kann hängen bleiben. Die Schnur durch diese Bewegung, durch das Schleusen und wenn da Schiffe drüber fahren, musst du dir vorstellen, die geht ja auch immer so ein bisschen mit links, rechts und dann verhakt die sich. Du hast ganz oft einen Biss, also du bekommst deine Bisse klar, aber dann merkst du, dass die Schnur irgendwo festhängt. Oder halt schon teilweise so krass beschädigt ist, weil die immer über den Grund dann läuft. Dass das irgendwie, ja, für mich dann auch nicht mal in Frage gekommen ist, großartig abzusenken. Manchmal mache ich das noch, aber ich mache es teilweise schon so, dass ich richtig Slackline fische, sagen wir mal Semi-Slack, also so leicht durchhängend und damit bin ich echt gut gefahren. Klar muss man dann auch noch aufpassen, wenn du jetzt wirklich in der Mitte fischst oder einen Ticken sogar drüber, kann es auch kritisch werden, wenn da so ein ganz, ganz tief beladener Frachter kommt, da musst du echt, oder Kahn, genau, da musst du da echt aufpassen, dass er da deine Schnur nicht einsammelt. Aber da hat man dann auch irgendwann das Gespür für, was geht und was nicht geht. Also ich kenne da schon die Schiffe, die da ankommen. Da weiß ich schon, was mich da erwartet.
Ich kann mir vorstellen, dass, wenn du, kommt ja auch immer drauf an, wo du angelst, aber wenn du jetzt, sag mal, so eine Spundwand hast, dass so Captive Backlits, wie wir sie bei Fox im Programm haben, an der Schnur gut funktionieren könnten, wo du entscheidest, wie weit du sie runterlässt, dass sie ja vielleicht an der Spundwand vorne runter, oder ja, gehen sie dann ja, je nachdem, wie weit du die Routenspitzen vorstellen hast, dass du sie runterlässt, aber dass sie nicht ganz auf den Grund gehen, sondern kurz davor hängen und dementsprechend nicht auf den Grund festhängen können.
Ja, genau. Also wenn, dann fische ich sowieso nur diese Art von Absenkern. Sowas zum Einhängen benutze ich am Kanal überhaupt nicht.
Ja, ich glaube, das
genau
ist der
bei
Tod,
Spundwand,
ne?
Genau, bei der Spundwand kann man es auch noch ganz gut machen, relativ gut. Aber wie gesagt, man kann da mal so 2, 3, ja, maximal, sag ich mal, 5 Schiffe drüber fahren lassen und dann würde ich definitiv kontrollieren. Weil umso mehr Schiffe man drüber fahren lässt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Schnur irgendwo verfangen hat. Und was halt auch noch mal mit dazu kommt, nach jedem Schiff, da wird so viel Unrat mit aufgewirbelt, was sich dann in die Schnur setzt, in die Montage setzt und das wird halt immer mehr. Und deswegen würde ich dann immer raten, wenn man absenkt, trotzdem so nach 4, 5 Schiffen einmal zu kontrollieren. Definitiv. Ich habe das früher dann nicht gemacht, habe die dann länger einfach draußen gelassen, habe dann auch Bisse bekommen. Klar, mal ging es dann auch gut, aber oft war es dann so, dass die Schnur dann irgendwo sich festgehakt hat oder, keine Ahnung, irgendein Unrat damit reingetrieben ist und du dann auch Fische verloren hast. Und deswegen habe ich mir so einen Maßstab genommen, maximal 5 Schiffe. Kommt natürlich auch darauf an, wie schwer die beladen sind. Wenn da jetzt 10 Schiffe kommen, die sind alle nicht beladen, dann können die da auch drüber fahren. Dann brauchst du da auch nicht kontrollieren, weil die haben kaum Sog. Aber wenn die jetzt alle schwer beladen sind und richtig groß sind, dann mache ich auch schon nach 2 Schiffen neu. Ne? Das siehst du dann aber schon. Mhm. Dann merkst du halt schon, was da abgeht. Du siehst an den Spitzen, wie krass sie sich durchbiegen und generell, was dann da für ein Sog am Kanal entsteht.
Also es ist auf jeden Fall ordentlich Materialschlacht.
Absolut, ja.
Schön, kostet Bleie, kostet Haken, Vorfächer. Da, wo wir gerade beim Punkt Bleie sind, Safety-Clip-Montage Pflicht oder geht auch mal Inliner?
Nee, ich würde schon Safety-Clip-Montage wählen. Es würde theoretisch vielleicht auch Inline-Bleie gehen, also wenn man dann nachts sowieso, also du hast ja einen harten Boden, also bietet sich das ja normalerweise auch an für Inliner. Habe ich auch zu wenig Erfahrung. Ich habe eigentlich immer mit Safety-Clips geangelt, weil ich auch relativ hohe Bleigewichte fische. Wobei ich mir das jetzt auch schon so hingelegt habe, dass ich dann abends leichtere Bleie drauf mache einfach.
Weil die Strömung weg ist.
Genau, weil du hast ja theoretisch am Kanal eigentlich keine Strömung. Ne? Nur durch Schleusen.
Genau, wenn die Schleusen aufgehen.
Genau, das merkst du aber, wenn du auf Strecke irgendwo sitzt und die Schleuse ist weit weg kaum noch. Und sonst dann halt nur durch die Schiffe dann. Mhm. Und theoretisch könntest du da auch einfach mit 60, 70 Gramm angeln. Das wäre halt nicht das Problem. Und dann mache ich das teilweise sogar so, dass ich dann leichtere Bleie ranmache und das dann auch so fische, dass man die nicht sofort verliert. Wenn man da jetzt schwere Bleie tagsüber, habe ich dann, ja, ich sag mal im Schnitt irgendwas zwischen 140, 170 drauf, mal auch 220. Kommt immer auch drauf an, wie breit der Kanal da an der Stelle ist. Und da will ich natürlich, dass das leider noch abfällt.
Ja, klar. Also so würde ich es auch machen. Du weißt ja nie, was drinnen liegt. Du hast ja auch Unrat, der nicht einfach nur natürlich bedingt ist, wie große Steine oder sonst was. Im Kanal liegt halt alles. Ne? Da liegen Fahrräder drin, Einkaufskörbe, E-Scooter, keine Ahnung, teilweise irgendwelche geklauten Autos oder so. Also da ist ja jeder Scheiß drinnen zu finden. Und
ja.
Da hängst du schnell mal fest und um den Fisch nicht zu gefährden, würde ich auch einfach das Blei verlieren in dem Fall.
Was ich auch immer mache, was ganz wichtig geworden ist, wenn ich mir jetzt einen Platz ausgesucht habe, werfe ich den Bereich erstmal mit dem Tassblei ab. Mhm. So, wenn ich da jetzt werfe, ich habe 4-mal geworfen und ich habe aber dabei 3-mal irgendwie die Montage oder das Blei abgerissen, dann war es das für mich. So, dann gehe ich zur nächsten Stelle. Ich versuche dann wirklich Stellen zu finden, die ja, komplett hängerfrei sind, weil ich zumindest, also bei mir ist es zumindest so, bei der Location, dass ich da gar nicht großartig auf Untiefen eingehe, weil es ist halt stumpf, ne? Also ich kenne aber auch Kanalangler, die gehen ja dann mit dem Deeper durch und gucken, oh, hier ist 30 cm tiefer, da muss eine Rute rein, sehe ich absolut nicht so. Ich fütter da ganz stumpf dann zum Beispiel in der Fahrrinne. Und da ist mir jetzt auch egal, ob da rechts daneben irgendwie 20 cm tiefer ist oder da irgendwo eine Gumpe ist, wo vielleicht das Futter liegen bleiben könnte. Da habe ich die Erfahrung gemacht, das spielt meiner Meinung nach keine Rolle. Mir ist es viel, viel wichtiger, dass der Bereich relativ frei ist von irgendwelchen Hängern. So wähle ich wirklich meine Plätze. Also wenn wir jetzt wirklich nur von Strecke sprechen, die monoton durchs Land zieht.
Ja, also ähnlich wie beim Hook and Hold. Da würde ich auch niemanden Montage runterlassen, ohne dass ich vorher nicht mal mit dem Blei rübergegangen bin und den Bereich abgeklopft habe, ob da irgendwelche Äste oder irgendwelche Gefahren unter Wasser sind, wo ich meinen Fisch dran verlieren könnte.
Ja, weil ich sehe das ja auch so, der Kanal, der ist ja relativ schmal, sagen wir mal, in der Regel maximal 70, 80 Meter breit. Klar, gibt es auch wieder breitere Stellen und etwas engere Stellen, aber gerade in den Sommermonaten ballern da die Karpfen so durch, meistens in der Fahrrinne, weil da alles aufgewühlt ist nach Nahrung und ja, die ballern da durch und dann interessiert die nicht, ob es da irgendwo 20 cm tiefer ist oder flacher. Klar kann man sagen, da bleibt vielleicht das Futter besser liegen, aber da liegt ja auch wahrscheinlich anderer Unrat, wie so Krautreste oder was auch immer. Deswegen angle ich einfach in der Fahrrinne und hat in den letzten Jahren echt gut geklappt. Ja, und eine Route lege ich natürlich auch immer nochmal in der Nähe von der Spundwand. Nicht Press, wie man das früher so gemacht hat oder wie ich das zumindest am Anfang immer gemacht habe.
Gegenschmeißen, reinfallen so, lassen.
So ungefähr, ja, nicht ganz so krass. Aber ich habe gemerkt, dass zum Beispiel so 4-5 Meter von der Spundwand, das war dann auch meine Topstelle. Warum das so ist, das weiß ich gar nicht. Also komischerweise kommen da aber echt viele, viele Bisse, genau wie in der Fahrrinne.
Ja, also Spundwand ist jetzt, denke ich, nicht verkehrt, gerade weil sich da halt auch Nahrung sammelt, ne? Da hast du Muscheln kleben, Ich weiß nicht was alles. Dann hast du, keine Ahnung, durch die Strömung, durch den Druck der Schiffe wird natürlich bestimmt auch immer ein Teil Nahrung, wird aufgewirbelt, an die Seite gedrückt und sammelt sich halt einfach irgendwie die in dem Bereich, was nicht immer unmittelbar direkt an der Spundwand liegt, ne?
Ja.
So, also das ist, würde ich auch irgendwie immer so machen.
Mir ist das aufgefallen, ich glaube, es war 2015, habe ich mit einem Kumpel zusammen über eine längere Zeit einen Futterplatz gemacht und wir in jeder immer eine Route auch Press an der Spundwand. Also Press heißt jetzt bei mir, keine Ahnung, 50 Zentimeter, 30 Zentimeter davon entfernt. Und wir haben auf den Routen wirklich ja so gut wie keinen Fisch gefangen. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, komm, ich lege die Route jetzt mal so 2 Meter von der Spundwand oder 3-4 Meter, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Auf jeden Fall schon so ein gutes Stück weg und auf einmal gab es da Bisse drauf und das hat dann mein Kumpel auch gemacht und der hat dann auch auf einmal gefangen. Und das machen wir bis heute so und komischerweise fängt die Route dann regelmäßig auch Fische. Ohne dass wir wirklich wissen, woran es gelegen hat, ne?
Wenn ich mich jetzt so an die Male erinnere, an denen ich am Kanal rumgegeistert bin, wie in Frankreich, wenn du da mal Fische beobachten konntest, die sind nie übelst nah am Ufer geschwommen. Die sind immer ein paar Meter vom Ufer entfernt geschwommen. Immer so, ich würde jetzt so sagen, einfach mal gedanklich auf dieser ersten Kante, weißt du? Ja. So zur Rinne hin. Du hast da das ist auch im Uferkraut, aber irgendwie sind die immer auf so einer sicheren Distanz zum Ufer von ein paar Metern geschwommen und haben da auch, sind runtergegangen, haben gepickt, hast du gesehen, wie sie Sediment aufgewühlt haben, sind dann wieder irgendwo im Kraut verschwunden. Es ist nie so, dass hier direkt einer vor den Füßen geschwommen ist. Also gibt's auch, aber das ist so das, was ich jetzt so gesehen habe bei den paar Malen, wo ich da irgendwo mich rumgetrieben habe.
Ja, das sind auch so meine Beobachtungen. Ne? Warum die dann aber nicht press an die Spundwand rankommen und fressen, das kann ich mir auch nicht erklären. Aber wie gesagt, ob das an der Präsentation liegt, weil ich glaube auch, oder das ist halt auch einfach so, dass du, wenn du wirklich press an der Spundwand runterlässt, ist es auch wieder ein Stückchen flacher. Ne? Du hast dann nochmal so einen kleinen Absatz zur Fahrrinne auf jeden Fall. Wenn es nur irgendwie 30, 40 Zentimeter sind, aber vielleicht, schwimmen sie dann da nicht hoch oder ich weiß es nicht, bleibt da oben kein Futter drauf liegen, weil eigentlich hat man ja auch immer gesagt, dass bei einer Spundwand, dass halt auch mal viele Dreikantmuscheln dranhängen, ne?
Ja.
Aber vielleicht haben wir da auch keinen Bock drauf, da die Dinger sich abzupulen.
Nee, das kann und gut sein, ja.
Also Fahrrinne ist wirklich, würde ich sagen, die beste Stelle vom Kanal. Also in den Sommermonaten auf jeden Fall.
Also sagst du, wenn du dir jetzt, wie gerade auch schon gesagt, deine Stellen rauspickst, sagst du, legst wenig Wert auf Struktur, guckst du denn, also wonach gehst du? Das muss dir die Stelle gefallen? Muss die schnell und einfach zugänglich sein? Oder wie sagst du, das ist jetzt der richtige Platz für mich? Ich habe jetzt hier abgekloppt, hier sauber, ich angle jetzt hier einfach.
Ja, genau. Also bei mir ist es so, ich suche mir einen Bereich raus, der meistens, also gerade in den Sommermonaten, gut für mich zu erreichen ist. Und gehe dann halt wirklich komplett auf Strecke. Da ist es auch in der Regel so, dass da nicht so viele Angler unterwegs sind. Da gibt es immer diese bekannten Stellen. Klar, so ein Stück Spundwand, da kannst du dich gut drauf hinsetzen. Und da sitzen dann auch mal Aalangler. Ich suche mir da meistens wirklich Plätze, die kaum bis gar nicht frequentiert sind. Dann klopfe ich das da ab, die Region, und ich weiß halt, gerade in den Sommermonaten, ob ich jetzt da angel, 500 Meter rechts oder 500 Meter links, das macht am Ende kaum einen Unterschied.
Die Fische ziehen eh durch.
So, die ziehen durch, genau. Es ist auch nicht so, dass ich großartig Location betreibe, wo ich jetzt die Fische suche. Ne? Mit der Polbrille oder mit der Drohne dann gucke, wo sind die Fische. Kann man machen, sehe ich aber, wie gesagt, in den Sommermonaten nicht so den Sinn drin, weil die einfach ihre Meter da machen. Und im Hauptkanal ist es auch wirklich schwierig, die Fische zu finden. Ich glaube, da, wenn sie dann irgendwo mal an der Oberfläche schillen, ist das dann eher in den Häfen und nicht wirklich dann auf Strecke. Die kommen dann auch mal hoch, die springen, ja, das auf alle Fälle, aber das ist wirklich mal so ein massenhaft Fische irgendwo an der Oberfläche gesehen habe, eigentlich so gut wie noch nie. Am Stichkanal schon eher, da geht das wunderbar mit der Location und dass man auch mal Fische anwirft, aber sprechen wir hier wirklich von der Bundeswasserstraße, ist das eher schwieriger. Da mache ich das wirklich über Futter dann.
Häfen vielleicht auch einfach, weil es deutlich ruhiger ist. Ne? Klar, da fährt man ein Schiff rein oder raus, aber im Zweifel ja, ist es ja genau. So, wenn da Leute sind und es ist schönes Wetter, die fahren ja vormittags, nachmittags raus und dann über die Mittagszeit, wenn die Sonne ballert, ist da Ruhe. Das ist halt wie so ein Zuchtbecken, sag ich mal. Ist schön stilles Wasser. Ja, in den meisten Fällen, wie du auch schon gesagt hast, brauchen sie keine Angst haben, keinen Angeldruck befürchten. Sie haben ihre Ruhe da. Man kann sie nicht beangeln oder darf sie nicht beangeln. Und dann haben sie halt ihren Rückzugsort, wo halt kein Stress ist, keine Boote großartig rumfahren.
Ja, das sehe ich auch so. Also wirklich auf Strecke bin ich es leid, irgendwie da noch großartige Fische zu suchen. Das hat auch die Erfahrung einfach gezeigt. Also es hat eigentlich immer funktioniert. Also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass meine Kampagne in die Hose gegangen ist im Sommer auf Strecke. Das hat immer funktioniert.
Wenn du sagst Sommer, wann startet das bei dir? Oder wann startet
es? Nach der Laichzeit.
Okay, also irgendwann im Juni.
Also, genau. Dieses Jahr wollte ich ja so ein bisschen was antesten. Da habe ich das ja schon im Mai hatte ich da angefangen. Und das Problem war, da habe ich das ja so heftig mit dem Rücken gehabt. Da musste ich das abbrechen. Ich hatte da mal eine Testsession noch gemacht. Hat noch direkt Fische gefangen. Klappt also auch. Aber da ist es halt so, weil ich wusste, dass sie in diesem Bereich... Und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant.
Du hast sie, glaube ich, gesehen, dass, ne?
Genau, die Laichen teilweise auch komplett auf Strecke. Es ist nicht so, dass die Fische sich zum Laichen in irgendwelchen Häfen verziehen. Bestimmt auch, klar. Es ist ja nicht so, dass dann der ganze Fischbestand irgendwo an einer Stelle ist und dann da Laichen, nein, um Gottes Willen. Sondern ich wusste einfach, dass in diesem Streckenabschnitt die Fische in den letzten Jahren beim Laichen beobachtet worden sind. Und genauso die Erfahrung habe ich dann auch gesammelt. Ich bin da lang gegangen. Anfang Mitte Mai und die Fische standen da, die sind dann ja so einen Meter unter der Wasseroberfläche. Das ist das auch, glaube ich, die einzige Zeit, wo du dann die Fische wirklich beobachten kannst, relativ nah an der Wasseroberfläche. Und man hat gesehen, okay, die verhalten sich so komisch, die fangen bald das Laichen an. Und so war das dann auch. Und deswegen wollte ich das da dieses Jahr machen. Hat leider nicht geklappt. Aber ich bin mir sicher, das werde ich nächstes Jahr probieren und dass ich dann auch Erfolg haben werde. Kann sich natürlich auch verändern, darf man nicht vergessen. So Flüsse, Kanäle, das kann jedes Jahr auch anders aussehen. Sei es durch irgendwelche Umstrukturierungen oder ja, das generell, also der Kanalverlauf an sich verändert sich ja nicht, aber aufgrund, da kann halt einiges passieren und da habe ich das schon erlebt, dass in einem kompletten Platz, der normalerweise immer gut war, dann nicht mehr so gut lief. Ne? Also da muss man dann natürlich immer gucken. Aber normalerweise, wenn du in der Fahrt in der Fahrrinne da dann Futtermaß im Sommer und man hat da jetzt keine Hänger, sollte das eigentlich funktionieren. Also ich spreche jetzt von meinem Kanal, darf man auch nicht vergessen, von dem Mittellandkanal. In meiner Region, das kann natürlich in anderen Kanälen oder in anderen Schleusenabschnitten schon wieder ganz, ganz anders aussehen.
Ja, auf jeden Fall. Aber es sind schon gute Anhaltspunkte, die man mitnehmen kann und übertragen kann und dann halt, sag ich mal, so fein justiert, ne?
Genau, und dass ich dann nochmal auf seinen Kanal...
Genau, Kanäle sind ja an sich ähnlich.
Ja, definitiv, ja. Und das scheint sich dann natürlich nochmal von Fischbestand. Manche Abschnitte werden besser besetzt, andere werden schlechter besetzt. Und genau, dann ist natürlich, wenn du einen Kanalabschnitt hast, der sehr, sehr dünn besetzt ist, ist natürlich schwierig. Und wenn er dann auch noch mehrere hundert Kilometer lang ist, ja, wird es natürlich wirklich nicht einfach, auch in den Sommermonaten. Also bei uns ist ja halt relativ gut besetzt und die haben richtig Knast im Sommer. Die sind dann in der Fahrrinne und dann ist nur eine Frage der Zeit, dass sie auf dein Futter stoßen und den dann auch wegradieren. Also das hat eigentlich immer funktioniert.
Wenn du jetzt füttern gehst über die Sommermonate, die Fische sind durch mit dem Laichen, die haben richtig Knast. Wie oft gehst du füttern und was fütterst du? Also rein Boilies oder kommen da auch Partikel mit zu oder irgendwelche anderen Sachen?
Genau, ich fange ja dann nach der Laich an zu füttern und ich füttere beim ersten Mal noch eine gute Portion Partikel mit und dann setze ich eigentlich nur noch auf Boilies. Und von der Menge her, alle zwei Tage auf jeden Fall vom Abstand und von der Menge, ich wiege das immer nicht ab, ich kann das immer so schlecht einschätzen. Ich würde sagen, es ist jetzt gar nicht so viel, zwischen 3 und 5 Kilo. Also klar, für manche ist das vielleicht schon sehr, sehr viel, klar, aber für manche auch vielleicht wenig, weil die dann deutlich mehr füttern. Es hat aber halt funktioniert und deswegen habe ich an dieser Taktik auch nicht großartig was verändert.
Hast du viele Mitesser bei dir im Kanal? Oder du sagst, okay, straight aus der Tüte oder lässt du die nachhärten, trocknen, behandelst du die noch irgendwie? Gibst du dem noch so ein gewisses Etwas oder sagst du, ist scheißegal?
Nee, wie gesagt, am Anfang kommen ja auch so ein paar Partikel mit ins Spiel. Achso, was auf jeden Fall, habe ich schon fast vergessen zu erwähnen. Also Tigernüsse sind auch immer mit dabei. Genau, Tigernüsse. Die füttert dann die ganze Zeit über. Wenn Mais, mache ich auch nicht immer, dann nur ein, zwei Mal. Dann haue ich da so einen Sack rein und dann lasse ich das auch weg. Aber jetzt nicht aufgrund, weil man so Terror hat mit irgendwelchen Weißfischen. Das geht am Kanal. Also ganz, ganz selten eigentlich nur noch, dass ich mal einen Aaland fange. Sondern man fängt eigentlich bei uns nur Karpfen. Und deswegen kann man eigentlich auch ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe es dann halt so gemacht, dass ich dann auf größere Boilies auch schon umgestiegen bin, habe die dann durchtrocknen lassen, 24er Dumbbell zum Beispiel, weil das ist dann auch immer nicht jahreszeitenabhängig, sondern jedes Jahr anders. Die besetzen ihn halt auch und wenn du Pech hast, hast du halt diesen ganzen Besatz dann bei dir in deinem Abschnitt. So, und da brauchst du nicht irgendwie mit 14 mm Boilies ankommen. Das hatte ich das eine Jahr, das war wirklich der Wahnsinn. Und dann bin ich dann auf größere Boilies umgestiegen und dann konnte man zumindest so diese K3-Karpfen ganz gut ausselektieren. Klar, so ab 8, 9 Kilo, die hauen sich auch so ein 24er oder ein 30 mm Boilie da rein. Ne? Mhm. Das wird dann schwierig. Und es hat aber zumindest gut funktioniert, dass man die ganz kleinen Karpfen gut damit ausselektieren konnte. Und wenn das nicht der Fall ist, dann eigentlich da ganz normal so eine Mischung aus 18er und 24 mm.
So halt, wie man es halt macht.
Genau.
Meinst du kriegst die Fische mit dem Futter am Platz gehalten oder ist es dann nur so, sie merken sich den Bereich, wo Futter liegt, aber sie ziehen trotzdem nur drüber, picken was auf, ziehen weiter oder ist es wirklich so, dass du, also aus der Erfahrung jetzt, dass du auch mehrere Bisse kriegst, ich weiß nicht, sind 2 Routen, 3 Routen erlaubt, dass wirklich auch mal dann alle nacheinander abscheuern oder ist es dann immer so ein vereinzelter Biss?
Teils, teils, also ich glaube, du kannst die Fische nicht über einen langen Zeitraum irgendwie auf dem Platz halten. Aber ich habe auch schon Sessions erlebt, wo man, ja, ich sag jetzt mal, innerhalb von 6 Stunden 8 Fische gefangen hast. Das heißt, die müssen dann ja in einem gewissen Zeitraum doch da gewesen sein. Mhm. Also ich glaube, es kommt darauf an, wie groß die Schule ist, die da auf deinen Futterplatz kommt. Und wenn die das komplett wegradiert haben, dann ziehen die ja noch irgendwann weiter. Also so richtig halten, dass sie dann, glaube ich, warten. Also wenn da kein Futter mehr ist, so und ich komme alle 2 Tage, glaube ich nicht, dass sie jetzt großartig 24 Stunden auf diesem Platz verharren und warten, bis da wieder Futter eingetragen wird. Aber ich glaube, die haben so ihre Route und die merken es da schon instinktiv. Hier gab es irgendwie letzte Tage immer was zu holen, schwimme mich doch mal wieder zurück, ne? Und guck da nochmal nach. Das glaube ich schon. Ich glaube aber jetzt nicht, dass du die dann über viele, viele Stunden auf so einem Platz dann hältst. Ich denke eher, dass sie dann immer einfach nur wiederkommen. Oder du hast wirklich eine große Schule und musst sie dann halt bei Laune halten. Das merke ich ganz schnell. Wenn du relativ schnell einen Biss bekommst, hast du gerade im Kescher, pfeift die nächste Route los, dann weiß ich auch, okay, da muss jetzt Futter rein, weil sonst hat das ganz schnell auch ein Ende dann.
Dann sind die weg. Wenn Futter weg ist, sind auch die Fische wieder weg.
Aber wie gesagt, die kommen dann auch wieder. Ja, also ich würde sagen, das beide Aussagen, also viele sagen, ja, du kannst Fische nicht halten am Kanal oder am Fluss, würde ich auf jeden Fall mit Jein beantworten. Ich würde jetzt nicht sagen, nee, das geht auf keinen Fall, dass man die halten kann. Also ich glaube schon über einen gewissen Zeitraum. Mhm. Wenn du dann halt gut auf Futter nachlegst. Genau. Wie aber auch war das so, dass so diese größeren Fische, die kamen meistens aus dem Nichts. Also es ist lange irgendwie nichts passiert und denkst irgendwie, okay, die Fische sind weg und dann kriegst du auf einmal einen Lauf und das sind dann meistens die besseren Fische. Hast du wirklich so diesen Trubel auf dem Platz, fängst da 5, 6 Fische hintereinander, dann hast du da eher so die kleineren Fische. Ich meine, es gibt ja auch ein Video, ein Kanalvideo von mir, das zeigt das auch ganz gut. Da fangen wir auch sehr, sehr schnell, glaube ich, 5 Fische hintereinander. Und das war dann eher so, ja, so Fische bis 15 Kilo. Was schon nicht so schlecht ist am Kanal. Also man darf jetzt nicht glauben, dass man am Kanal fährt und da irgendwie eine Maschine nach der anderen fängt. Ganz und gar nicht. Das ist wirklich ein Durchangeln. Und diese großen Fische, habe ich das Gefühl, dass sie dann doch eher so Einzelfische sind und die kann man so aus dem Nichts.
Ja, ganz oft zumindest. Schwimmen dann nicht so in Trupps durch die Gegend, ne, wie das die kleineren machen.
Genau. Ja.
Wie sieht's dann aus, wenn es Richtung Herbst geht? Hast du noch nie im Herbst großartig Kanalaktion gemacht oder?
Nein, ich habe ich habe dann auch schon ein bisschen im September reingefischt und ich habe halt gemerkt, umso mehr die Wassertemperatur gesunken ist, umso weniger Biss hast du bekommen. Es hat wirklich dann permanent immer abgenommen, die Bissfrequenz. Und ich bin ja hier, wie gesagt, vor 8 Jahren bin ich hierher gezogen und ein Kumpel von mir, der fischt schon fast 2 Jahrzehnte am Kanal und der hat ja auch gesagt, André, das macht keinen Sinn. Ab Oktober kriegst du keine Bisse mehr. Ich habe es dann ja schon probiert und ich habe es halt selber erfahren, dass sie rapide abnehmen, die Bisse einfach. Krass. Umso kälter das Wasser wurde, ja.
Vielleicht weiß es ja da draußen von euch einer, dann schreibt es uns gerne mal. Sagt mal, was eure Vermutungen sind, woran das liegen könnte. Vielleicht weiß es einer besser als wir. Aber ich finde das immer interessant, dass es dann auf einmal durch irgendwas, ja anscheinend die sinkende Wassertemperatur, das Ganze komplett einschlafen lässt, ne? Ja. Dass die Fische dann einfach wegsehen.
Ich will jetzt ja nicht sagen, dass sie das, die stellen ja nicht das Fressen ein, aber die
nehmen dann andere, natürlich nicht. Ne? Reviere war oder sind nicht mehr in dem Areal zu finden. Weil es gibt ja genug Leute, die im Winter am Kanal Fische fangen, im Herbst richtig gute Fische fangen. Also sie sind ja irgendwo und man weiß ja gerade zu der Jahreszeit, fressen die Fische.
Definitiv, aber wenn man, ich könnte mir auch die Mühe machen und gucken, wo könnte ich sie jetzt im Herbst finden, aber ich bin dann ja auch so gewesen, ich bin ja eigentlich so, was Kanalangeln angeht, ich mache das sehr, sehr gerne im Sommer, aus dem einfachen Grund, man hat hohe Wassertemperaturen in den meisten Seen, kennst du selber, hast du dieses Sommerloch, die Fische haben keinen Bock, am Kanal ist das was komplett anderes, die Fische drehen dann erst richtig auf, so, du hast da viel Sauerstoff drin, die sind ständig in Bewegung, auch alleine wegen der Schifffahrt. Und die haben richtig Knast den ganzen Sommer über. Deswegen habe ich das immer genutzt. Kanal heißt dann eigentlich für mich Sommer und Strecke. Ich bin mir sicher, wenn ich mir wirklich mal richtig Mühe mache, in irgendwelchen, in der Nähe zumindest von Industriehäfen oder Schleusen, dass ich da auch ein Winterquartier finden könnte. Oder wo sie sich im Herbst aufhalten. Definitiv. Aber meine Kanalangelei sieht halt so aus, ich sag mal zu 95%, dass ich da im Sommer unterwegs bin. Und dann war das dann so in der Regel, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das bis Ende August, spätestens Mitte September und bin dann halt zum Baggersee dann rübergegangen und habe da dann meine Herbstkampagne gefahren. Wie gesagt, seit diesem Jahr sieht es ein bisschen anders aus, aber es ist ja auch nicht der Hauptkanal. Ne? Ich mache das dann am Stichkanal.
Genau, wäre es dann so, dass du sagst, weil es einfach nicht aus der Vergangenheit so gut lief, dass du sagst, du willst jetzt mal den Stichkanal probieren oder weil du einfach gerade Bock drauf hast?
Ich hatte da einfach Bock drauf und du weißt das ja, Benni, ich habe eigentlich mir einen See vorgenommen und wollte da bis im Winter reinangeln, aber ja, das brauche ich jetzt auch nicht mehr wirklich.
Und, nee.
An dem Baggersee war oder ist, nicht war, sondern ist auch der Kanal, und also der Stichkanal. der geht da dran lang und ich habe gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Habe dann schon parallel, wo ich gemerkt habe, es lief so gut an dem Baggersee, wo ich schon das Gefühl habe, okay, ich bin ja wahrscheinlich schon bald durch, ich fütter jetzt einfach mal so ein bisschen mit und wenn ich dann meinen Zielfisch gefangen habe, dann wechsle ich einfach und probiere es jetzt einfach mal aus. Vom Herbst, also jetzt sprich Anfang Oktober, und gucke mal, wie lange ich dort Fische fangen kann. Aber wie gesagt, das ist halt ein Stichkanal. Ne? Kann man jetzt nicht wirklich vergleichen mit dem Mittellandkanal an sich, also mit der Bundeswasserstraße. Also Bundeswasserstraße ist ja auch der Stichkanal, aber ich meine jetzt wirklich mit dem Hauptkanal.
Wie gehst du da stellentechnisch vor? Ist das ähnlich wie am Kanal oder gehst du da schon nach interessanten Spots, nach Struktur?
Struktur jetzt auch nicht unbedingt, aber ich habe mich natürlich auch gut informiert vorher und weiß einfach, wo sich die Fische dort aufhalten. Die können ja auch nicht viel. Sie haben auch nicht viele Möglichkeiten, sich dort irgendwo anders aufzuhalten, wie am Hauptkanal. Wie gesagt, habe ich ja gerade schon erwähnt, zig Yachthäfen, Industriehäfen, das haben die im Stichkanal nicht. Da gibt es meistens immer zwei breitere Stellen. Das ist dann am Ende vom Stichkanal. Du hast so ein meistens riesiges Industriegebiet und den Schleusenbereich, der ist dann auch nochmal deutlich breiter. Und dann wird es wieder schmaler, das nennt sich dann der Trichter. Dann hast du erstmal ein paar Kilometer, wo es richtig schmal ist und dann läuft es nach hinten zum Ende wieder sehr, sehr breit aus. Oder beziehungsweise dann kommt halt noch eine Schleuse. Manchmal ist es auch so, dass der Stichkanal auch mehrfach von der Schleuse dann abgetrennt ist. Teilweise gibt es Stichkanäle, die sind dann auch nur so 2-3 Kilometer lang.
Ah, das ist nicht viel, ja, ne?
Da halte ich mich dann eher in diesen breiteren Bereichen auf.
Würdest du, erst auch mal so, ich meine, klar, du hast jetzt, du hast deine Connection, du kannst dich informieren, du kriegst Infos. Würdest du sagen, gibt es Stichkanäle, wo es absolut keinen Sinn macht, uns zu angeln? Oder halten sich in jedem Fische auf? Ist das, sind die standorttreu auch im Stichkanal, wo du sagst, okay, wenn da ist, in dem steht ein großer Fisch, der wird irgendwie jedes Jahr da gefangen, dass man auch sagen kann, so in dem Bereich, dass man von Zielfischangeln im Stichkanal sprechen kann?
Boah, nee, das glaube ich nicht.
Die sind einfach zu viel unterwegs, ne?
Wenn ich von unserem Stichkanal spreche, wie gesagt, sind wenige Kilometer und die sind da ja komplett der Schifffahrt ausgesetzt. Also klar, da fahren deutlich weniger Schiffe, ne, da fahren ja wirklich nur dann Schiffe lang, die dann
zum B- und Entladen. Ja,
zum B- und Entladen, zu einer Stahlfirma zum Beispiel. Und das sind dann teilweise am Tag nur, ja, nicht mal 10 Schiffe. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger. Also deutlich weniger Schiffe, trotzdem sind sie halt den Schiffen komplett ausgesetzt. Gerade dann in diesen schmalen Stücken. Und die einzige Rückzugmöglichkeit ist dann wirklich nur die Schleuse. Das Schleusenbecken, weil das dann ja breiter ist und dann können die sich so ein bisschen an den Rändern verdrücken und das sind dann in den, zumindest wenn es kälter ist, ist das so der Hotspot. Ich habe am Stichkanal auch schon mal im Sommer geangelt und da habe ich dann in dieser Strecke drin geangelt, was keinen Spaß macht, weil der Stichkanal ist in der Regel noch schmaler als der Hauptkanal und da musst du wirklich, und da hast du oft auch Steinpackungen und da musst du wirklich nach jedem Schiff musst du da neu machen. Da musst du die Route reinholen vorher, wenn das Schiff kommt. Klar, du kannst auch Press an der Steinpackung angeln, dann geht das einigermaßen, aber da ist dann auch so viel Kraut unterwegs, zumindest bei uns an den Stichkanälen, dass du da nur am Machen bist. Und dann habe ich das dann auch irgendwann so gemacht, dass ich da nur noch abends hingefahren bin, spät abends, sag ich mal so um 20 Uhr, habe dann aufgebaut, dann kamen vielleicht nochmal ein, zwei Schiffe und dann hatte ich dann meine Ruhe, konnte die Nacht dann durchangeln. Und dann ging es aber morgens um 6 Uhr und kamen dann meistens die ersten Schiffe, weil die schon gewartet haben vor der Schleuse, kamen die erstmal durch. Und das war dann halt auch mal eine sehr gute Phase, wenn so die ersten Schiffe durch sind. Und dann habe ich dann auch meistens eingepackt dann in Vormittagsstunden, weil das wirklich eine eklige Angelei ist. Wobei du auch Zeiten hast am Stichkanal, wie ich ja gerade schon gesagt habe, du hast teilweise weniger als 10 Schiffe pro Tag. Dann kommen so die ersten 3-4 Schiffe früh morgens und dann hast du erstmal 5-6 Stunden Ruhe. Kannst du natürlich auch immer noch ganz gut mitnehmen, die Zeit. Es gibt ja so eine App, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die heißt, irgendwie Marine Tracking oder sowas, da kannst du das ja sogar sehen, ob ein Schiff in die Schleuse geht.
Okay,
finde ich krass. Eigentlich auch ganz, finde ich auch sehr hilfreich. Du kannst auch gucken, damals, wo ich da mal geangelt habe, an diesem Stichkanal im Sommer, hatte ich die eben noch nicht. Und da war es schon wirklich nicht einfach. Und wenn du dann auch noch so einer Stelle sitzt, wo du das auch nicht gut einsehen kannst, war das teilweise so, dass es schon fast zu spät war. Ne? Dann siehst du das Schiff und dann war das schon fast über deine Route drüber. Hast es irgendwie nicht gehört, weil der Wind dann blöd gestanden hat. Da musst du schnell sein. Und dann krabbelst du da auch über diese Steinpackung drüber. Und ja, also entspanntes Angeln ist da weit gefehlt. Generell Kanalangeln, würde ich sagen, ist wirklich
sehr stressig.
Sehr stressig, hat nicht viel mit Erholung zu tun.
Da wäre ich jetzt auch drauf gekommen, ja. Wenn da so viel Bootsverkehr ist, dann hast du abends irgendwie deine Ruhe. Früh morgens geht es direkt weiter. Da musst du ja dann auch irgendwie den Wecker stellen, wach sein, wenn du nicht verpennen willst, dass die Boote, je nachdem, wo du angelst, die über deine Montagen brettern. Das stelle ich mir schon nicht ohne vor. Dann kannst du jedes Mal irgendwie wahrscheinlich mit Pech die Rigs neu beködern, neue Vorfächer dran machen, weil vielleicht ein Haken stumpf ist, kriegst du nicht rechtzeitig rein, bleibt irgendwo hängen. Also ich stelle mir das auch alles andere als entspannt vor.
Definitiv. Deswegen, ich glaube, ich habe am Kanal auch noch nie länger als eine Nacht geangelt. Das würde ich auch nicht schaffen. Also es ist wirklich so, ich komme meistens immer spät abends und haue dann in den Vormittagsstunden irgendwann ab, weil die noch sehr, sehr produktiv sind. Gerade im Sommer am Hauptkanal sind die Vormittagsstunden wirklich sehr, sehr gut. Da muss man wirklich mal einen sauren Apfel beißen und dann auch arbeiten. Aber die sind sehr, sehr produktiv, die Vormittagsstunden. Und dann haue ich, je nachdem, was ich noch vorhabe, ob ich zur Schicht muss, so zwischen elf und zwölf haue ich dann ab. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da tagelang hinsetze. Das machen andere, das weiß ich ja. Aber für mich ist das einfach nichts. So, weiß ich nicht.
Weil es nicht.
Ich mache da mal eine schnelle Nacht und dann bin ich da weg.
Weil du es nicht aushältst, weil es nicht allzu erfolgsversprechend ist. Also ich kenne es halt vom Baggersee so, dass wenn du Futterplatzangeln betreibst, dass im Regelfall die zweite Nacht nicht wirklich produktiver ist als die erste. Meistens ist es immer schlechter. Und deswegen denke ich mir immer so, okay, ich versuche diese eine Nacht gut mitzunehmen. Wenn es gut läuft, umso besser. Und dann wieder Futter und keinen Angeldruck zu geben. Da ist es aber auch wieder ein bisschen anders. Ne? Die Fische kennen die Plätze, schwimmen sie gezielt an. Im Kanal ist es ja was anderes. Sie ziehen durch, sammeln sich das Futter ein, schwimmen weiter. Was ist da so der Hintergrund? Aber
tatsächlich ist es dort auch so. Also ähnlich wie im Baggersee. Also ich kenne ja Leute, die das schon gemacht haben, zwei Nächte, und es ist auch ähnlich wie im Baggersee, dass die Fische oder dass es deutlich abnimmt, die Bissfrequenz in der zweiten Nacht. Aber du kennst mich ja, wann angle ich mal an meinen heimischen Baggerseen oder generell eine Doppelnacht. Also es ist ja ganz, ganz selten. Bei mir sind es immer wirklich nur einzelne Nächte, außer natürlich im Urlaub, klar. Aber da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, zu Hause habe ich dann nicht so den Turn drauf, irgendwie Nächte zu schrubben, so hintereinander weg. Dann lieber eine Nacht, zwei, drei Tage zu Hause, nochmal eine Nacht.
Ja, oder ein anderes Gewässer fahren dann, ne?
Oder ein anderes Gewässer fahren,
genau. Ja, das geht mir ähnlich. Ich kann das auch nicht bei mir zu Hause in den Gewässern irgendwie vier Tage am Stück am See zu hocken, das ist nicht meine Welt.
Nee, meine Angelei sieht wirklich so aus, dass ich dann kurze Nächte fische oder halt auch Kurzsessions, sogar am Kanal mache ich das auch ganz gerne, dass ich dann nur den Vormittag fische. Dann habe ich sogar sehr, sehr viel gemacht, muss ich sagen, weil du dann, du bist halt hochkonzentriert auf diese paar Stunden und bist dann meistens auch effektiver, als wenn du da irgendwie da vor dir hin vegetierst oder dann irgendwie abgenervt bist, weil da schon irgendwie, keine Ahnung, 10 Schiffe drüber gefahren sind, du viermal einen Abriss hattest, wenn du das nicht gut abgeworfen hast im Bereich. Und das hat mir echt immer Spaß gemacht, im Sommer dann wirklich früh morgens zu kommen und so für ein paar Stunden. Aber auch gerne diese kurzen Nächte, einfach so spät abends ans Wasser, so in der Dämmerungsphase. Die habe ich halt auch ganz gerne mal mitgenommen.
Ja, das glaube ich. Ich habe das, wie gesagt, noch nicht gemacht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es seinen eigenen Reiz hat. Und halt auch eine gute Abwechslung zum Baggerseeangeln ist, ne?
Ja. Ja, und auch der Fischbestand ist da so vielfältig. Du kannst ja wirklich alles fangen. Vom, vom Spiegelkarpfen, Schuppenkarpfen, dann hast du Beauties, Zeiler, Kois, also du kannst alles fangen, Graser. Und es sind halt immer wieder Überraschungen bei, ja. Auch von der Form, also wirklich dick, dünn, unfassbar, was da für eine Artenvielfalt vorhanden ist an Karpfen. Wirklich alles mit dabei.
Ja, ist krass und das kommt halt auch nur durchs Besetzen, ne? Also natürlich kommen sie da nicht rein. Das ist dann halt Verdienst von irgendwelchen Fischereiverbänden, Vereinen, die dort regelmäßig besetzen und gucken, dass das alles in Stand gehalten wird, ne?
Genau. Ich glaube sogar, dass teilweise dann auch vielleicht Fische dann von irgendwelchen Gartenteichbesitzern da reingeschmissen werden.
Ja, das auch, klar.
Gerade so diese Kois. Und wie gesagt, man kann damit allem rechnen. Das macht das Angeln auch im Kanal so interessant. Man weiß nie, was da am Haken hängt. Also es kann echt alles sein. Da kann auf einmal auch ein 30-Kilo-Büffel nach oben kommen. Ist mir noch nicht gelungen, aber ich weiß, dass sowas schon passiert ist. Also das ist absoluter Wahnsinn.
Ja, irgendwo kommt dann auf einmal so ein Fisch her, ne?
Ja, dann wird halt auch, keine Ahnung, Jahre nicht gefangen oder auf einmal 100 Kilometer ganz woanders, also weiter entfernt. Ich glaube gerade so die Großen, dass das wirklich Normalen sind am Kanal, dass sie auch ganz gerne mal, die bleiben dann teilweise, glaube ich, mal so ein paar Jahre in ihrem Gebiet und dann ziehen die dann irgendwann weiter. Ich habe das schon ganz, ganz oft gehört, dass so große Fische auch im Dortmund-Ems-Kanal, Kollege hat da früher sehr, sehr viel geangelt, dass sie dort große Fische, dass sie da extreme Entfernung oder Kilometer gerissen haben. Ist schon Wahnsinn.
Ja, man kennt das ja, wenn man auch irgendwie von einem Baggersee spricht, so 20, 30 Hektar, wo man denkt, boah, ja, der ist nicht klein. Ja, aber wie groß ist das im Endeffekt wirklich, ne? Also wie schnell sind die Fische von einem Teil des Sees in den anderen gezogen? Das dauert nicht lange.
Das dauert nicht lange. Das sehe ich schon immer in den Blässhühnern. Wenn die auf der anderen Seite vom See sind und dann auf einmal bei mir drüben sind, dann denke ich auch mal, guck mal, so ein Fisch, der könnte das eigentlich noch schneller, ne? Mhm. Ja, es geht ruckzuck. Klar, definitiv.
Eben waren sie noch hier und ruckzuck sind sie auf der anderen Seite.
Genau.
Und am Kanal, sind sie halt richtig mobil. Da knallen die komplett einmal von oben nach unten durch.
Ja, wie gesagt, gerade in den Sommermonaten.
Ja.
Da radieren sie da die Fahrrinne nach Fressbaren und ja, da kann man wirklich nicht viel falsch machen. Wie gesagt, der Mittellandkanal, es kann natürlich sein, dass es bei euch da draußen gibt ja so viele Kanäle, Rhein-Herne-Kanal, Weser, Dattel, Dortmund-Ems,
da gibt's
Elbe, Havel, Weser, irgendwas. Das kann ja auch anders aussehen. Aber ich glaube schon, dass es dort ähnlich sein wird, gerade in den Sommermonaten, weil da dann ja auch das Wasser sehr gut durchmischt ist. Es kommt sehr viel Sauerstoff rein in der Fahrrinne. Dann müsste das da eigentlich auch sehr, sehr gut klappen. Dass man dort einfach, gerade in den Sommermonaten, sich da einen Futterplatz anlegt und früher oder später da auch Fisch treffen wird.
Wie schätzt du den Angeldruck am Kanal ein?
Also er nimmt auf jeden Fall zu, aber man kann sich da echt noch geschickt den Angeldruck entziehen, würde ich mal sagen.
Wenn man jetzt nicht direkt vom Parkplatz aus die erste Stelle manövriert unter einer Brücke.
Einmal das, genau. Und viele orientieren sich wirklich immer noch nach, der Kanal ist monoton und die suchen dann sich Ecken raus, wo er sich so ein bisschen abhebt vom Rest. Eine Verbreitung, ein Wendebecken. In der Nähe vom Yachthafen, in der Nähe von der Schleuse. So, da findest du dann schon öfters mal einen Karpfenangler.
Ja, klar sind halt immer Punkte, die Leute anziehen, ne? Oder wo man denkt, ja, hier könnte es besser sein als einfach nur auf monotoner Strecke.
Weil die Angelei auch bequemer ist. Du kannst ja, wenn du so eine Verbreiterung hast, du hast die Fahrrinne meistens trotzdem in der Mitte. Und wenn der Kanal dann da irgendwie doppelt so breit ist, hast du halt nicht so das Problem mit den Schiffen. Wenn du dann natürlich irgendwo angelst, wo der Kanal 60 Meter breit ist und du angelst deiner Fahrrinne und da kommen zwei Schiffe, dann hast du schon ein Problem. Und das hast du halt in diesen Verbreitungen, in diesen Wendebecken dann nicht. Ne? Mhm. Da kannst du das ganz gut umgehen. Ist halt, ich würde mal sagen, stressfreies Angeln. Oder stressfreier als wirklich dann auf der engen Strecke. Aber dadurch, dass der Kanal dann natürlich schön schmal ist, glaube ich, fängst du auch so eine Fische viel, viel besser ab, wenn die da durchballern.
Ja klar, die Chance ist nicht so groß, dass sie an deinem Futter vorbeischwimmen, ne? Je nachdem, wie breit und großflächig du gefüttert hast.
Ich fische auch immer oder ich fütter immer so das erste Drittel von meinem Ufer bis das letzte Drittel zur anderen Kanalseite. Also über die Mitte hinaus noch. Und so bin ich mir ziemlich sicher, wenn da Fische durchziehen, dass sie dann auf jeden Fall auf das Futter treffen werden.
Ja.
So verteile ich dann auch meistens meine Routen. Eine kommt dann an meinem Ufer, eine kommt kurz vor der Fahrrinne und eine entweder genau in die Fahrrinne oder so ein Ticken drüber. Das kommt immer ein bisschen drauf an.
Ja klar, gut abstaffeln und dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass wenn Fische drüber kommen, dass sie theoretisch auf den Hakenköder treffen müssen. Ob sie ihn jetzt nehmen oder nicht, ist eine andere Sache, aber
klar.
So ist es gut gestaffelt.
Ja, genau. Was halt auch immer interessant ist, also wenn man sich so eine Strecke sucht, ja, hast du mich ja vorhin auch gefragt, ob ich noch irgendwelche Sachen, wo ich noch so drauf achte, was ganz gut ist. Zum Beispiel, wenn du links von dir ein Wendebecken hast, das kann auch 2 Kilometer entfernt sein und rechts von dir 2 Kilometer ist ein Yachthafen und du dann dazwischen bist auf der Strecke, ist auch mal nicht verkehrt. Muss aber nicht unbedingt sein, aber hat in der Vergangenheit auch gezeigt, dass das Top-Stellen sind. Weil die dann, keine Ahnung, dann schwimmen sie von der Breite dann in das nächste Yachthafen, dann kommen die, weil die muss, ja, die sind kürzer, diese Abschnitte dann. Mhm. Machst du die quasi selber kürzer. Nicht durch eine Schleuse, sondern durch Hotspots, ne? Ja. Wo die Fische dann einfach mal ruhen können. Hab aber auch schon an monotonen Kanalabschnitten geangelt. Da war dann der nächste Yachthafen 10 Kilometer entfernt, ne? Hat auch funktioniert. Aber vielleicht für den Anfang ist sowas immer gar nicht verkehrt. Man sucht sich vielleicht eine Strecke raus, wo der Kanal schmal ist, also wirklich so die Fahrt, der monotone Kanal, wie er so ist, 60, 70 Meter breit, hast dann links ein Wendebecken, was 3-4 Kilometer entfernt ist und rechts hast du vielleicht einen Yachthafen. Ist halt auch nochmal so ein Anhaltspunkt, was ich den Leuten da draußen mal mitgeben kann, was auch nie verkehrt ist. Und da vielleicht mal so anzufangen, ist meistens immer noch so das sichere Ding.
Schön. Ja, ich denke, da hast du nicht nur mir ein bisschen Input zum Kanalangeln geliefert, sondern ich glaube auch allen da draußen, die mal Bock darauf haben oder sich selber mit dem Thema schon oft befasst haben und hoffe, dass da der ein oder andere noch was mitnehmen konnte. Also da gehe ich ganz, ganz stark von aus. War viel Interessantes dabei. André, ich danke dir.
Ja, danke auch, Benni. Es hat wieder Spaß gemacht und ich hoffe, da draußen, dass ihr da was mitnehmen konntet. Und wie gesagt, ich habe jetzt für den Mittellandkanal gesprochen, aber ich bin mir sicher, dass ihr da auch für euren Kanal da was mitnehmen könnt und das einfach mal ausprobiert. Weil ich denke, dass die Fische da ähnlich ticken werden. Und dann, ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht könnt ihr den einen oder anderen mal dazu animieren, mal im Kanal durchzustarten.
Und ansonsten ist es so wie überall, ne? Einfach machen, probiert's aus, Leute. Geht ran, habt Mut und zieht einfach euer Ding durch. Einfach versuchen, versuchen, versuchen. Versuch macht klug. Und
absolut.
Genau daraus lernt man ja auch. Man lernt, ob Plätze oder Ecken funktionieren oder nicht. Man ändert was. Der Plan geht nachher auf und genauso sollte man vorgehen. Also nicht jetzt nur am Kanal, sondern überall. Aber ja, wenn ihr Bock drauf habt, macht das gerne mal. Ich kann nur sagen, André, dir danke. Euch natürlich wieder danke fürs Zuhören. Wie immer, lasst gerne Bewertung bei Spotify da. 5 Sterne sind immer gern gesehen. Aktiviert die Glocke, wenn ihr keine neue Folge verpassen wollt. Supportet uns damit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und André, entweder, wer weiß, bis zum nächsten Mal oder in ferner Zukunft nochmal.
Bestimmt.
Also Leute,
alles klar.
Macht's gut.
Mach's gut. Ciao.